schönen Abend wünsche ich euch, auch allen, die übers Internet dabei sind, ihr seid auch ganz herzlich willkommen. Und wir steigen gleich ein. Kennt ihr diesen Mann? Philipp vielleicht? Niemand? Das ist, machen wir gleich das nächste, Mihai Csikszentmihalyi. Ich gebe es zu, ich habe den Namen geübt. Mihai Csikszentmihalyi, ein ungarischer Psychologe. Und er ist berühmt geworden als Glücksforscher. Also er hat darüber geforscht, was Menschen Glück gibt, was das Leben lebenswert macht und hat auf Basis seiner Forschung die von ihm sogenannte Flow-Theorie entwickelt. Flow ist Englisch für fließen oder strömen und es bezeichnet das als beglückend erlebte Gefühl eines Zustandes völliger Vertiefung und Konzentration. Also das ist dieser Zustand, wenn wir in einer Tätigkeit restlos aufgehen. Auf Deutsch kann man sowas sagen wie Schaffensrausch oder Tätigkeitsrausch. Und wenn man Flow erleben will, ist es wichtig, dass man nicht überfordert und auch nicht unterfordert ist. Also da gibt es quasi so einen Range dazwischen, ja, die Grenzen von Flow, die sind auf der einen Seite ist es Angst oder Stress und auf der anderen Seite ist es Unterforderung oder Langeweile. Aber dazwischen ist so eine Zone, wenn wir in der arbeiten oder tätig sind, dann können wir Flow erleben. Überlegt mal, wann erlebt ihr so einen Zustand? Das ist nämlich nach Csikszentmihalyi sehr individuell. Also manche erleben das bei der Gartenarbeit, beim Kochen kann man es erleben, beim Sport. Chirurgen berichten vom Flow während der Operation. Man möchte auch hoffen, dass sich der Chirurg richtig konzentriert, ne? Oder die Chirurgin. Automechaniker beim Lösen eines vertrackten Problems im Motor. Und manchmal sogar ich, wenn ich an meiner Predigt sitze und mich konzentriere. Aber das ist immer so punktuell. Also ich versink da drin und habe eine gute Idee und noch eine gute Idee. Und dann wird es irgendwie anstrengend oder ich schweife ab. Und dann komme ich wieder rein und dann klingelt das Telefon ganz nervig. So sieht es bei mir dann aus. Und das ist normal. Niemand erlebt andauernd Flow. Und man kann Flow auch nicht herstellen, sondern er tritt eben ein, wenn man sich so versenkt. Und manchmal ist es auch anstrengend erst so ein Anlauf und plötzlich läuft es irgendwie. Wenn man ein Bild malt, ein Computerprogramm erstellt, ein Kleid näht, ein Musikstück einübt. Für manche Leute ist sogar Putzen ein Anlass für Flow. Man möchte es nicht glauben. Also es geht um eine Herausforderung, die man meistert. Eine Arbeit, die zu schaffen ist, aber die volle Konzentration braucht. Wo man alles um sich herum vergessen kann. Das ist Flow. Und das ist was Schönes, nicht wahr? Csikszentmihalyi sagt, das ist Glück. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist es das, was Gott im Sinn hatte, als er den Menschen nach seinem Bilde erschuf. Und da fangen wir jetzt mal ganz von vorne in der Bibel an. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist der erste Satz in der Bibel. Man könnte auch sagen, am Anfang machte sich Gott an die Arbeit. Die Welt ist nicht einfach da, sondern Gott erschafft sie, er kreiert sie. Er schafft Ordnung und Schönheit und bringt Schritt für Schritt, Tag für Tag, eben mit Tag und Nacht, mit Wasser hier und festem Land dort, Ordnung ins Tohuwabohu. Das ist nämlich das hebräische Wort für wüst und leer. Also die Erde war wüst und leer, ein totales Tohuwabohu, aber Gott arbeitet. Und er sorgt dafür, dass aus diesem Tohuwabohu eine wunderbare Welt wird. Mit Sonnenauf- und Untergängen, mit Galaxien und Grashalmen, riesigen Meeren und zarten Schneeflocken, mit Tieren aller Art und ganz am Ende mit Menschen. Die Menschen sind offensichtlich etwas Besonderes, denn es heißt, Gott erschafft sie nach seinem Bild. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Was bedeutet es, als Bild Gottes erschaffen zu sein? Es bedeutet natürlich vieles und wir können jetzt auch nicht umfassend darauf eingehen, Aber unter anderem bedeutet das, dass die Menschen arbeiten sollen. Sie sollen schöpferisch sein, so wie Gott ihr Schöpfer, nach dessen Bilde sie gemacht sind. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Gott erschafft also die Welt in 6 Tagen und am 7. so heißt es, ruht er. Er ruht von seiner Arbeit, so steht es da auch in der Bibel. Und so soll eben auch der Mensch nach seinem Bild geschaffen arbeiten und sich ausruhen von seiner Arbeit. Der Mensch sollte mit Gott diese Erde verwalten, über sie herrschen, heißt es in vielen Übersetzungen. Aber im Bilde Gottes herrschen heißt nicht unterdrücken oder so etwas, sondern heißt eben ordnen, Schönheit hervorbringen, gestalten, segnen und zum Blühen bringen. Das war der ursprüngliche Plan. Ja, so sind wir gedacht und gemacht für ein kreatives Leben. Ein Leben mit Arbeit, ein fruchtbares Leben, ein glückliches Leben, ein Leben mit viel Flow. Das war der Plan. Aber wir wissen ja, wie es im Buch weitergeht. Der Mensch blieb nicht in diesem Plan, er misstraute Gott, er hat an sich gerissen, was nicht für ihn bestimmt war, und musste dann den Garten Eden verlassen, ja, diesen wunderbaren Ort, den er eigentlich hätte mit Gott gestalten dürfen. Das verändert dann alles. Das Vertrauen zerbricht, die Gemeinschaft mit Gott zerbricht, die Beziehung der Menschen untereinander. Überall kommt Schmerz rein. War nicht geplant, der Schmerz des Kindes. Genau, aber auch in der Arbeit kommt Schmerz hinein. Auch Arbeit ist nicht mehr das, was es im Garten Eden war. Oder zumindest nicht ganz. Wir schauen es uns dann noch genauer an. Zunächst wird Arbeit zur Mühsal. Ja, Gott sagt es ganz deutlich, als er die Menschen aus dem Paradies wegschickt. Da heißt es dann, unserer Frau sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und zum Mann sprach er, verflucht sei der Acker um deinen Willen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen. Also Kinder aufziehen, Nahrung herstellen, all diese Arbeit, die ja notwendig ist, damit wir überleben können, damit die Menschheit weiterleben kann, wird zur Mühsal, als der Mensch den Garten Eden verlassen muss. Und jetzt können wir uns heute fragen, was ist jetzt Arbeit? Ist es ein Gottesgeschenk, ja, eine Gabe der Kreativität, die uns Freude bringt und uns Bild Gottes sein lässt? Oder ist Arbeit Mühsal, eine Last für den Menschen, der sich auf dem von Gott verfluchten Acker abplagen muss? Und ich würde sagen, beides ist wahr. Arbeit ist schön und es ist wichtig, dass wir Arbeit haben. Es ist wundervoll, Kinder aufzuziehen. Es ist wichtig, dass wir was Sinnvolles zur Gemeinschaft beitragen können, dass wir Aufgaben haben, die uns fordern, die uns ermöglichen, dass wir unser Potenzial entfalten. Das, ja, Arbeit ist was Göttliches. Ja. Siehst du einen Menschen bei der Arbeit, siehst du das Bild Gottes. Und auf der anderen Seite ist auch wahr, Arbeit in dieser gefallenen Welt ist Mühsal. Akkordarbeit, Arbeit, die krank macht, Stress, Leistungsdruck, Burnout, ungerechte Vorgesetzte, ungerechte Entlohnung, sinnentleerte Tätigkeit, Überforderung und Langeweile. Solche Arbeit ist eine Qual. Zu beachten ist, dass Gott nicht die Arbeit verflucht hat, sondern den Acker. Das heißt, es geht um die Umstände, es geht um die Arbeitsbedingungen. Die Arbeit selber bleibt diese göttliche Gabe. Der Fluch gilt dem Acker. Und übrigens auch nicht den Menschen. Dieser Irrtum schwebt auch manchmal im Raum. Gott hat nicht den Menschen verflucht, als er aus dem Paradies geschickt wurde. Er hat die Schlange verflucht und den Acker. So, das ist unsere Ausgangssituation. Was ist jetzt eine gute Haltung? Was sagt uns die Weisheit der Bibel, wie wir mit diesem Dilemma umgehen sollen? Und im Kapitel 4 im Buch Prediger, da haben wir eine mögliche Antwort. Da heißt es: Ein Tor legt die Hände ineinander und verzehrt sein eigenes Fleisch. Besser eine Hand voll mit Ruhe, als beide Fäuste voll mit Mühe und Haschen nach Wind. Also, wir haben jetzt hier drei Varianten in dieser Bibelstelle. Die erste ist, nichts tun. Also ein Tor legt die Hände ineinander und verzehrt sein eigenes Fleisch. Die Hände ineinander legen und faul sein und verbrauchen, was ich habe, bis ich mich selbst vernichtet habe. Und wir haben jetzt in diesem Spiel, in diesem Vers ein interessantes Wortspiel. Okay, jetzt müsst ihr gut aufpassen, weil ihr müsst nachher mitmachen. Das hebräische Wort für die ineinandergelegten Hände ist Yad. So, also das ist der Unterarm bis zum Ellbogen, das ist das Wort Yad oder auch Handgelenk in manchen Versen. Okay, also Arme verschränken. Und das ist schon mal kein guter Weg. Okay, das ist nicht Gottes Plan. Dann zweitens, das ist jetzt am Ende dieses Verses, aber trotzdem schauen wir uns das jetzt erst an. Beide Fäuste voll mit Mühen und Haschen nach Wind. Und das hebräische Wort für die Fäuste ist Hofen. Also ich hoffe, ich spreche das jetzt ungefähr richtig aus. Und die liebe Sigrid wird nicht zu streng mit mir sein. Also Hofen sind Fäuste. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist nach den Dingen greifen. Ja, sie nicht mehr hergeben, sich verkrampfen. Kontrolle. Auch Gier ist in diesem Bild drin. Dieses an sich reißen, und der Prediger sagt uns, es ist Haschen nach Wind. Der Wind lässt sich nicht festhalten. Man greift ins Leere und die Faust bleibt übrig. Das ist auch kein guter Weg, mit der Notwendigkeit der Arbeit umzugehen. Das Dritte, was der Prediger stattdessen empfiehlt, ist eine Hand voll mit Ruhe. Und das hebräische Wort, das hier verwendet wird, ist Kaf. Und das heißt Handfläche, offene Hand. Also, jetzt seid ihr auch mit dran. Ja, macht mal schön mit. Hofen und Kaff. Und dann lasst ihr eine Hand locker hängen und eine Hand ist offen. Okay? Nochmal. Ja, Hofen und Kaff. Super macht ihr das. Und Kaff ist jetzt das, was sich Gott für uns gedacht hat. Ja, hier ist eine Hand, die arbeitet. Und eine ruht, sie hängt. Und Gott hat ja auch den Sabbat geschaffen, hat ja dafür gesorgt, dass wir den Ruhetag haben. Und er hat die Nacht geschaffen, in der wir ausruhen können. Und er hat ganz viele Feiertage bestimmt. Also wir sollen nicht nur arbeiten, sondern wir genießen den Wechsel von Arbeit und Ruhe. Und wir müssen die Dinge nicht festhalten, wir können mit offener Hand arbeiten. Und wer die Hand offen lässt, der vertraut. Ja, der geht das Risiko ein, dass ihm was aus der Hand genommen wird. Aber wer vertraut, wer Gott vertraut, kann mit einer offenen Hand arbeiten. Auf Gottes Versorgung vertrauen und sich deswegen auch immer wieder ausruhen. Und ich habe gedacht, das könnt ihr vielleicht so mitnehmen. Es ist ja immer schwer, sich was von der Predigt zu merken. Ne? Wenn am Sonntag jemand fragt, wie war die Predigt? Ja, ganz gut. Worum ging es denn? Vielleicht fällt einem noch ein Arbeit. Und was hat sie denn gesagt? Weiß ich nicht mehr so genau. Aber vielleicht könnt ihr euch das merken und auch daran denken, wenn ihr bei der Arbeit seid. Ja, ihr seid gerade total im Stress und dann fällt es euch vielleicht ein und ihr sagt, bin ich vielleicht gerade so unterwegs? Ja, verkrampfe ich mich? Hey, Gott sagt, du kannst vertrauen. Du kannst locker lassen. Du kannst die Hand öffnen. Du darfst auch ausruhen. Oder ihr sitzt auf dem Sofa und denkt, ich könnte mich ja für den Kinderdienst melden, aber vielleicht habe ich dann freitags wieder keine Lust. Und dann denkt man, hat Gott auch nicht so ganz für mich gedacht, ja, vielleicht biete ich mich an. Und am Samstag, Sonntag ruhe ich wieder aus vom Kinderdienst. Also nehmt das mal so als verkörperlichtes Bild mit für das, was Gott für euch hat. So, wir haben aber nicht nur das Alte Testament, sondern auch das Neue Testament. Wir müssen ja auch als Christen noch arbeiten. Schade eigentlich, Gott zaubert uns jetzt nicht ein volles Bankkonto, weil wir seine Kinder sind. Wir sind ja immer noch in dieser Welt. Und er verheißt uns, dass er uns versorgt, aber wir müssen trotzdem tätig sein. So ist es eben dann auch nicht. So, also macht denn dann die Botschaft Jesu und sein Erlösungswerk für den Bereich der Arbeit gar keinen Unterschied? Und ich glaube, viele Christen würden sagen, nein, Arbeit bleibt einfach Arbeit. Sie würden sagen, ich lebe ja immer noch in dieser gefallenen Welt. Ich muss immer noch arbeiten, um leben zu können. Das ist Überleben unter Mühsal, ja, wie bei Adam und Eva. Ist doch immer noch das Gleiche. Aber wir wissen doch, mit Jesus wird alles anders. Wenn wir Jesus unser Leben geben, wird alles anders. Und wir arbeiten so viele Stunden am Tag. Das kann nicht sein, dass bei dieser ganzen Hausarbeit, Fürsorgearbeit, Erwerbsarbeit, bei Schule und Ausbildung mein Christsein gar keine Auswirkung hat. Und da gibt es einen Vers im Neuen Testament, der hat mich mal sehr lange beschäftigt. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Ist so wie unsere Jahreslosung, ne? Irgendwie alles, was ihr tut, geschehe in Liebe oder so in der Art. Genau, aber wir schauen uns jetzt das hier genau an. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Alles. Und natürlich ist dabei auch meine Arbeit. Egal was, abspülen, Häuser bauen, einkaufen, Texte schreiben, unterrichten, pflegen, Waren transportieren, alles. Was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn. Das ist ein hoher Anspruch. Und das ist jetzt schon ein paar Jahre her, ich habe das gelesen und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, ich habe es schon verstanden, aber ich lebe es nicht. Ich kann jetzt weiterlesen oder ich kann jetzt erstmal aufhören, Bibel zu lesen und das umsetzen. Und dann habe ich mir was ganz Hartes auferlegt, weil ich liebe es, in der Bibel zu lesen. Aber das hat natürlich auch seine Gefahr, so, oh schön, oh wichtig. Und dann liest man immer weiter. Und ich habe gesagt, nee, ich lese jetzt nicht weiter, bis ich das umsetze. Und ich kann euch jetzt gar nicht mehr sagen, wie lange es gedauert hat, bis ich dann damit wieder aufgehört habe und wie ich mit Anstand aus dieser Sache rausgekommen bin, weil es ist mir nicht gelungen, das umzusetzen. Natürlich habe ich es immer wieder vergessen. Und natürlich gibt es auch Sachen, die habe ich einfach gehasst zu tun und so weiter. Aber es war trotzdem eine gute Zeit. Es war eine Zeit, wo ich einiges gelernt habe. Und ich möchte euch ein bisschen was davon mitteilen, was ich gelernt habe. Erstens, jede Arbeit kann und soll Dienst für Gott sein. Nicht nur Missionare und Pastoren arbeiten für Gott und nicht nur mein Dienst in der Gemeinde ist das, was ich für Gott tun kann. Und vielleicht das andere ist irgendwie weltlich und deswegen nicht wichtig. Nein, alles sollen wir von Herzen für den Herrn tun. Ist es auch nicht so, ja, Arbeit muss sein und am Feierabend kommt das Reich Gottes oder am Sonntag. Auch nicht. Und es ist auch nicht so, dass Gott in meiner Arbeit erst relevant wird, wenn ich über ihn spreche in der Arbeit oder in irgendeiner Form meinen Glauben da ins Spiel bringe, sondern immer, wie ich meine Arbeit tue, mit welcher Herzenshaltung, in Beziehung mit ihm, zu seiner Ehre, das ist wichtig. Das ist meine Arbeit, die ich von Herzen für Gott tue. Und wir können das bewusst einüben. Wir können immer, jeden Morgen Gott einladen, dass er mitkommt in die Schule, ins Büro, in die Fabrik, in die Waschküche. Und bei kleinen Schritten uns daran denken, ich tue es jetzt von Herzen für den Herrn, auch wenn ich keine Lust drauf habe. Und ich mache manchmal, also natürlich auch wieder viel zu selten, mache ich das ganz bewusst, dass ich zum Beispiel, ich räume die Spülmaschine aus und bei jedem Gegenstand sage ich, Herr, segne den Menschen, der von diesem Teller essen wird und diese Gabel benutzen wird. Ja. Das ist ein schöner Anlass zum Beten oder in der U-Bahn oder wie auch immer, überall Gott mitnehmen. Oder die Kolleginnen und Kollegen segnen, ja, man sitzt in der Besprechung, ist eh gerade langweilig. Ja, dann kann man doch innerlich diese Menschen segnen und von Herzen für Gott in dieser super öden Besprechung sitzen. Und Gedanke dazu oder ein Bild, was mir manchmal hilft, ist, wie wenn ich in der Kirche das Abendmahl vorbereiten würde. Ja, diesen Kelch und den wischt man dann so ab und schaut, dass das Brot da schön liegt und so weiter. Jetzt kommt ja was ganz Heiliges. Aber das kann ich auch machen mit dem Brot, was ich für die Familie am Abend schneide. Alles von Herzen für den Herrn. Alles wird dann zur heiligen Handlung. Ist ein hoher Standard, ein hoher Anspruch, das erreichen wir alle nicht. Aber es ist schön, sich bewusst zu machen, dass die Möglichkeit immer besteht. Zum Zweiten, es macht für meine innere Freiheit einen Riesenunterschied, ob ich meine Arbeit für Menschen mache oder für Gott. Wenn ich sie für Menschen mache, dann bin ich emotional davon abhängig, dass sie diese Arbeit auch wertschätzen. Und wenn ich es für Gott mache, auch wenn ich mir das nicht ausgesucht habe und vielleicht gezwungen bin, dann spüre ich trotzdem eine innere Souveränität, ja, eine Würde der Entscheidung. Ich entscheide mich, es für Gott zu machen. Und dann bin ich auch anders von innen heraus motiviert. Ja. Dann will ich es gut machen, weil es ist ja für Gott. Und nicht, oder zumindest nicht in erster Linie, für die muffeligen Kunden und für die undankbaren Kinder, die dann an meinem schönen Gemüse rummeckern. Und für die Chefin, die alles, was ich mache, eh nur für ihre Karriere ausbeutet. Nee, ich stehe dann drüber, weil ich mache es für Gott. Und ich will es gut machen, weil ich es für ihn mache. Während wenn man für die Anerkennung arbeitet, wird man niemals satt. Ich war mal eine Zeit lang Leiterin von einer kleinen Abteilung und ich habe das so richtig gespürt, diesen Hunger nach Wertschätzung und nach gesehen werden. Und schau doch, wie gut ich es mache und sag mir doch, dass ich wichtig bin für die Abteilung und so weiter. Und das kann man schon versuchen, aber dann kann nicht jeder befördert werden. Nicht jeder kann der Beste sein. Nicht jeder kann eine super Note kriegen, was eigentlich ein Schmarrn ist. Also manchmal sind einfach alle gut, aber so waren auch die Regularien. Da muss es auch schlechte Noten geben. Katastrophal, ja. Und je mehr die Menschen das gebraucht haben und davon abhängig waren, umso mehr haben sie drunter gelitten. Und es war unlösbar. Also für mich, ich bin auch heilfroh, dass ich keine Führungskraft mehr bin. Ich habe das sehr stark empfunden. Es war für mich eine unlösbare Aufgabe. Und die Bibel hat mich da bestätigt sozusagen, es hat mich getröstet. Auch im Prediger Kapitel 4 heißt es, ich sah alles Mühen an und alles Geschickte tun, da ist nur Neid des einen auf den anderen. Das ist auch eitel und Haschen nach Wind. Also wer für die Anerkennung der Menschen arbeitet, der ist auch in Gefahr, neidisch zu werden, ja, auf den, der mehr Anerkennung bekommt. Und Anerkennung ist außerdem sehr flüchtig. Wenn heute toll ist, wird es vielleicht morgen nicht mehr gut gefunden. Aber was für Gott getan wird, das hat auf geheimnisvolle Weise für ewig Bestand. Es wird verbunden mit diesem Bereich der Ewigkeit. Das ist nicht Haschen nach Wind. Unsere Hingabe an ihn, was wir in innerer Freiheit für ihn tun, das wird niemals vergessen. Und das ist was sehr Motivierendes. Zum Dritten, was ich erfahren habe, als ich meine Arbeit zum Geschenk für Gott gemacht habe, ist, dass Arbeit nicht dafür da ist, um mir Existenzberechtigung zu geben. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen meinen, sie müssten sich über Arbeit ein Existenzrecht verschaffen. Ich darf nicht faul sein, sonst bin ich nichts wert. Sonst bin ich nur eine Last. Und irgendwann ist man vielleicht auch gar nicht mehr in der Lage zu arbeiten und dann ist das ganz schlimm. Ja, ich muss arbeiten, damit ich sein darf. Vielleicht kennt ihr das auch manchmal. Also mir kommt es schon bekannt vor. Und ich glaube, dass dieses Thema aktuell auch noch brisanter wird, weil wir hören ständig darüber, wie problematisch es ist, dass es so viele Menschen gibt und dass wir den Planeten aufheizen und dass wir damit das Klima zum Kippen bringen und dass wir die Ressourcen unserer Erde verbrauchen. Und es ist problematisch, aber grundsätzlich können wir mal nicht anders. Jeder und jede von uns verbraucht Sauerstoff, verbraucht Frischwasser, produziert Müll und nimmt Raum ein auf unserem Planeten. Ja, wir können das nicht vermeiden. Und Arbeit ist dann manchmal der Versuch, das aufzuwiegen. Also irgendwie so nützlich zu sein, dass die eigene Existenz und der eigene Schaden, den wir hier unweigerlich produzieren, irgendwie gerechtfertigt ist. Aber Gott sagt uns, du brauchst deine Existenz nicht selbst rechtfertigen. Ich bin sicher, dass Gott es schätzt, wenn wir mit unserer Erde gut umgehen. Ja? Das ist wichtig. Respekt gegenüber der Schöpfung, Bescheidenheit, Achtsamkeit. Das ist wertvoll. Und er schätzt es auch, wenn wir nicht faul sind und wenn wir unsere Fähigkeiten und Gaben für das Gemeinwohl einsetzen. Aber wir brauchen nicht unsere Existenz damit rechtfertigen. Weil Gott, der die Erde gemacht hat und der Urheber allen Seins ist, er sagt Ja zu Menschen. Gott sagt Ja zu dir und er sagt Ja zu deinen Kindern und er sagt Ja zu den Kindern deiner Kinder. Du darfst sein, Auch wenn du nichts mehr leisten kannst, darfst du sein. Das gilt für jeden von uns, auch für die Kranken, für die Schwachen, für die, die sich selber vielleicht für Versager halten, für die, die in unserem System keinen guten Platz gefunden haben. Gott sagt Ja zu dir. Gott erhält dein Leben und jeder Atemzug, den du machst, ist ein Ja Gottes zu dir. Arbeite, wenn du kannst, sei achtsam, mach dich nützlich. Ist gut und richtig, aber es ist nicht nötig, damit du sein darfst. Du bist geliebt und gewollt. Von Herzen für Gott zu arbeiten, nicht weil ich muss, das lässt mich spüren, dass ich ein Geschenk mache. Also ich bin nicht im Minus die ganze Zeit und zahle zurück, sondern ich darf da sein und ich gebe aus einem Plus heraus. Und das fühlt sich ganz anders an. So haben wir hier beim Thema Arbeit wieder mal den ganzen Bogen der Heilsgeschichte. Ja? Gott beginnt die Schöpfung, er arbeitet. Er schafft den Menschen zu seinem Bilde, damit auch dieser arbeitet und schaffen kann und schöpferisch sein kann und fruchtbar sein kann. Der Sündenfall verdreht die guten Pläne, Arbeit wird auch mühsal, muss mit Weisheit gehandhabt werden. Ihr wisst, nicht so, sondern so. genau, damit sie uns nicht zerstört. Und dann kommt Jesus und gibt allem nochmal einen neuen Sinn. Er gibt sich selbst für uns hin und er lädt uns ein, uns auch hinzugeben und unser Leben als Geschenk zu geben für ihn. Und er macht uns frei davon, mit aller Kraft Menschen gefallen zu müssen und davon uns selber rechtfertigen zu müssen. So können wir nun in einer neuen Freiheit leben, in der wir unser Arbeiten und unser Ausruhen mit ihm gemeinsam, in inniger Gemeinschaft mit unserem Schöpfer leben können, bis am Ende der Tage der Herr wiederkommt. Und dann werden wir gemeinsam mit ihm die neue Welt gestalten. Ja, so wie das von Anfang an gedacht war. Das wird herrlich und ich freue mich auf diesen Flow. Amen.